Ich bin momentan in meiner Bibellese mit den Propheten Jesaja und Jeremia beschäftigt. Ich mache das schon seit vielen Jahren, dass ich die Bibel regelmäßig durchlese, entweder von vorne bis hinten, weil es ja ein Buch ist, wo man vorne anfangen kann und hinten aufhören. Manchmal lese ich das auch mit Hilfe von bestimmten Bibelleseplänen, wo man dann so auch in der chronologischen Reihenfolge lesen kann, der geschichtlichen Handlung, gerade im Alten Testament, wann war was, wer hat was wann geschrieben und warum. Das ist ganz interessant, es ist auch wichtig, dass wir so einen Gesamteindruck, ein gesamtes Bild vom Wort Gottes haben. Die Bibel besteht ja nicht aus einer Sammlung von einzelnen Versen, so erbaulich das auch sein mag. Die Bibel besteht nicht nur aus einzelnen Versen, die wir beispielsweise in den Losungen oder so lesen. Und wir sollten auch nicht nur so mit der Bibel umgehen, dass wir so Augen zumachen, aufschlagen und mit dem Finger auf irgendeinen Vers tippen, bis uns was herauskommt, was uns gefällt, sondern wir müssen uns mit dem Wort Gottes durchgängig beschäftigen. Okay, das ist aber nicht heute mein Thema. Ich bin gerade dabei und lese die Propheten Jesaja und Jeremia. Und es ist manchmal ganz schön frustrierend. Ne? Also diejenigen von euch, die das schon mal so in einem Zuge genossen haben, oh, ich denke manchmal so, oh Herr, lass Abend werden. Ne? Also das ist eine beständige Reihenfolge von Gerichtsworten, von dem Ruf zur Buße und mein Volk soll umkehren und ihr seid abtrünnig geworden, ihr habt mich verlassen und so weiter. Und gleichzeitig finden wir in all diesem schweren und schrecklichen, aber auch immer wieder so das Herz Gottes seinem Volk gegenüber, dass Gott Botschaften von Hoffnung gibt und sagt, es kommt eine Zeit, da werdet ihr zurückkommen, es kommt eine Zeit, da seid ihr mit mir, mit meinem Herzen verbunden, es kommt eine Zeit, da kommt der Heilige Geist auf euch. Das Gesetz wird in eure Herzen geschrieben sein und so weiter und so fort. Und wir finden in diesen Abfolgen von Rufen Gottes, komm zurück, mein Volk, und diese Androhung von Gericht und wo Gott diese Dinge richten muss, immer wieder so wie so Leuchttürme von Hoffnung, Leuchttürme von Verheißungen, wo Gott sagt, hey, ich habe mein Volk nicht verworfen, ich gebe euch Gutes und ihr kommt wieder zurück. Und eines dieser Worte, da bin ich kürzlich dran hängen geblieben, das steht in Jesaja 33 in den Versen 5 und 6 und das möchte ich euch gerne kurz vorlesen. Jesaja 33, Vers 5 und 6, da heißt das, der Herr ist erhaben, denn er wohnt in der Höhe. Er hat Zion mit Recht und Gerechtigkeit erfüllt und du wirst sichere Zeiten haben, Reichtum an Heil, Weisheit und Klugheit, die Furcht des Herrn wird Zions Schatz sein. Eine klare Verheißung Gottes für sein Volk Israel. Das ist eine Verheißung zunächst, die dem Volk Israel gilt. Und er sagt, es kommt eine Zeit, da wird Zion, da wird Jerusalem, da wird Israel, da wird das Volk der Juden erfüllt sein mit Recht und Gerechtigkeit. Da werden sichere Zeiten sein, da wird Heil sein, Weisheit, Klugheit, die Furcht des Herrn wird in ihre Herzen hineingeschrieben sein. Ja, wir sehen momentan, wie sich manches davon erfüllt. Wir sehen, wie Gott sein Volk zurückführt mit der Staatsgründung von Israel 1948. Sehen wir dramatische Veränderungen. Wir sehen regelrecht vor unseren Augen die Erfüllung von biblischen Verheißungen. Wir sehen, wie der Vater selber, wie Gott selber viele aus seinem Volk zu Jesus, dem Messias, ruft. Wir sehen eine zunehmende Aliyah, eine zunehmende Einwanderung der Juden in ihr eigenes Land. All das wächst, all das wird immer mehr, auch in der Corona-Zeit, wir hatten schon darüber berichtet, ihr wisst es, kommen immer wieder Menschen, immer wieder Juden aus allen Ländern, aus allen Nationen zurück in ihr Land. Und Gott sagt, ich stehe zu meinem Volk. Paulus hat im Römerbrief so diese rhetorische Frage gestellt, er sagte, ja, ich sage nun, hat Gott sein Volk etwa verstoßen? Hat Gott sein Volk verstoßen? Auf keinen Fall, auf gar keinen Fall. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Also diese Worte und auch dieses Wort gelten in erster Linie für Israel, für die Juden, aber wir dürfen sie in gewisser Weise auch auf uns beziehen. Und ich bin so hängen geblieben an dem, was Gott hier verheißen hat, sichere Zeiten zu haben. Wir sehen in Israel, dass viel Unsicherheit momentan herrscht. Politische Unsicherheit, Unsicherheit von den Feinden Israels rings um sie her und so weiter. Aber wenn sie Jesus, den Messias, gefunden haben, wenn sich die Geschichte weiterentwickelt, dann werden wir genau diese Dinge sehen in Israel, in dem Volk der Juden, dass Gott das wiederherstellt. Aber wir dürfen einen Teil dieser Verheißung auf uns beziehen. Und das ist so schön, weil darin auch immer das Herz Gottes deutlich wird. Gott wollte von Anfang an, dass durch die Juden, durch das Volk der Juden, alle Nationen gesegnet werden. Wir sollten alle Teilhaber dessen sein, was Gott hier dem Volk Israel verheißen hat. Und wir alle sollten davon schmecken, von der Güte Gottes, verbunden sein mit Gott. Wir alle sollten das erleben, was er hier gesagt hat, mit Recht und Gerechtigkeit erfüllt zu sein, Zeiten von Sicherheit zu haben, Weisheit, Klugheit, Heil Gottes zu erleben. Das war eine Verheißung von Anfang an, die immer auch den Nationen galt. Gott wollte alle Menschen wieder mit einbeziehen in seinen ursprünglichen Heilsplan. Und so dürfen wir das mit Fug und Recht auch auf uns anwenden und sagen, ja, er hat es hier mit Recht und Gerechtigkeit erfüllt. Gott hat durch Jesus Christus, durch unseren Glauben an Christus, uns mit Gerechtigkeit und Recht erfüllt. Mit unserer Wiedergeburt, indem Jesus Herr unseres Lebens geworden ist und durch unseren Glauben sind Gottes Recht und Gerechtigkeit in unser Leben eingezogen, in unser Herz hineingekommen, so wie es sein soll. 2. Korintherbrief lesen wir, den der Sünde nicht kannte, 2. Korinther 5, Vers 21, den der Sünde nicht kannte, das ist Jesus, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Also diese Verheißung ist in Christus bereits wirksam, bereits Wirklichkeit geworden. In Christus ist uns dieses Recht und diese Gerechtigkeit bereits gegeben worden. Wir selber können vor Gott ja niemals gerecht dastehen. Niemand kann durch seine eigenen Handlungen und durch sein Gutsein und indem er alles richtig macht, gerecht vor Gott dastehen. Aber hier lesen wir, dass Jesus, dass Christus das für uns getan hat. Seine Gerechtigkeit wird uns angerechnet. Sein stellvertretendes Opfer gilt für uns. Und wir wurden in den Stand von Gerechten eingesetzt. Und wir dürfen vor Gott stehen als Gerechte, als die, die durch Christus gerecht gemacht worden sind. Aber auch diese anderen Verheißungen, die wir hier lesen, dürfen wir für uns in Anspruch nehmen. Wenn er hier sagt, du wirst sichere Zeiten haben, und das hat mich so berührt, ja, diese Aussage, du wirst sichere Zeiten haben. Was für eine Aussage. Wir alle leben, damit sage ich euch ja nichts Neues, wir alle leben momentan in höchst unsicheren Zeiten. Ne? Also die Corona-Krise, diese Pandemie verursacht Unsicherheit in einem Ausmaß, wie wir das bisher, also zumindest seit dem letzten Krieg, nicht erlebt haben. Wir alle leben in Zeiten von finanzieller Unsicherheit. Wir sehen einen riesen Schuldenberg, den wir aufgehäuft haben. Finanzierungsprobleme in der EU. Wir sehen eine steigende Inflation und so weiter. Wir sehen in dem Ganzen gesellschaftliche und soziale Spannungen und fragen uns, wie wird das gehen, wie wird das sein? Wir sehen globale Spannungen und Probleme. Und wenn man die Zeitung aufschlägt und manchmal habe ich schon gar keine Lust mehr dazu, ja. Wenn man die Zeitung aufschlägt, dann sieht man so viele Unsicherheitsfaktoren, dass man wirklich frustriert sein könnte. Ne? Dass man sich fragt, so, Herr, wo soll das alles noch hinführen? Und wie kann ich als Christ darin bestehen? Und vielleicht erlebst du persönlich momentan noch zusätzliche Unsicherheiten, zusätzliche Herausforderungen, Krankheit, Beziehungsprobleme, Erziehungsprobleme, Herausforderungen an deinem Arbeitsplatz und so weiter, Dinge, um die du dich auch kümmern musst und wo du sagst, oh Herr, ich wünsche mir so sehr Sicherheit und wünsche mir so sehr ein Fundament. Und alle Menschen, und ich glaube, das kann man wirklich so sagen, alle Menschen und uns Christen eingeschlossen, suchen Sicherheit. Viele, die Gott nicht kennen, das wissen wir auch, suchen Sicherheit in den Dingen dieser Welt. Logisch, wenn man sie bei Gott nicht findet, muss man sie irgendwo anders suchen. Und ich habe mal vor längerer Zeit schon eine interessante Umfrage in der Zeitung gelesen. Das war noch weit vor der Corona-Krise. Da wurden die Leute gefragt, was bereitet ihnen denn am meisten Sorgen? Oder wovor fürchten sie sich am meisten? Und weißt du, was die Antwort war? Und das zeigt mir diese Suche nach Sicherheit. Die Antwort war, meine größte Sorge ist, dass meine Spareinlagen nicht sicher sind und verfallen. Und das ist schon, also diese Umfrage ist bestimmt schon ein paar Jahre her und ich dachte, okay, Und diese Befürchtung, die die Leute damals hatten, ist eingetroffen. Ja? Die ist eingetroffen. Dann kam die Nullzinspolitik und die Inflation frisst normale Spareinlagen auf. Es wird immer weniger. Das, was du auf dem Sparbuch liegen hast oder auf deinem Tagesgeldkonto oder auf dem Girokonto, wird immer weniger. Das merken wir nicht so, weil es wenig ist, aber es wird irgendwie immer weniger. Menschen suchen Sicherheit in allem Möglichen. Und wir sehen diese Suche nach Sicherheit auch in der Corona-Krise, dass Leute händeringend sich fragen, wie kommen wir da raus? Was gibt uns Sicherheit? Und die einen suchen Sicherheit in der Impfung gegen das Coronavirus, ja, und sagen, oh, endlich bin ich geimpft, ja, endlich habe ich eine Sicherheit. Die anderen suchen Sicherheit, indem sie sich nicht impfen lassen, weil sie sagen, ah, das ist mir zu heikel, wer weiß, was da passiert. Ne? Nachher wächst mir noch ein Ohr hinten am Kopf oder was weiß ich was. Oder die einen suchen Sicherheit, indem sie jeglichen Kontakt abbrechen, um sich nicht anzustecken. Und die anderen suchen Sicherheit, indem sie sich einfach darüber hinwegsetzen und sagen, so schlimm wird es schon nicht sein. Es geht hier um eine innere Stabilisierung. Wir brauchen innere Sicherheit und wir suchen sie an allen möglichen Ecken und Enden und versuchen, uns irgendwie innerlich zu stabilisieren. Aber die Bibel sagt uns ganz eindeutig, dass es in dieser Welt keine Sicherheit geben kann. Dass es in dieser Welt keine Sicherheit geben kann. Kein Mensch, kein Wissenschaftler, kein Finanzsystem, keine Bank, keine Versicherung, niemand kann uns absolute Sicherheit geben. Ganz im Gegenteil, die Bibel warnt uns sogar davor, Sicherheit ausschließlich, ich sage jetzt ausschließlich, in menschlichen Lösungen oder materiellen Dingen zu suchen. Paulus hat gesagt, wer auf das Fleisch sät, also sprich auf sich selber, auf seine eigene Weisheit, auf menschliche Lösungen und so weiter, der wird davon Verderben ernten. Das heißt, das wird nichts. Die Saat geht nicht auf oder sie geht auf, aber es kommt nichts Gutes dabei heraus. Und wer auf den Geist sät, sagt er, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Und das ist unsere Sicherheit, ihr Lieben. Das ist das, was wir in dieser Zeit mehr als alles andere brauchen. Unsere Sicherheit kommt von Gott. Hier in diesem Bibelvers heißt es, die Furcht des Herrn wird Zions Schatz sein. Die Furcht des Herrn, die Sicherheit, unsere Sicherheit kommt daher, dass wir Gott fürchten. Fürchten nicht im Sinne, dass wir Angst haben vor Gott, dass wir vor Gott zurückschrecken oder so, sondern Furcht Gottes meint, dass wir Gott ehren, dass wir Gott an die erste Stelle setzen, dass wir ihm Priorität einräumen vor allem anderen, dass wir ihn an die erste Stelle setzen und erst dann Umstände und Probleme und so weiter, die um uns herum herrschen, kommen. Und hier heißt das, das wird unser Schatz sein. Gott sagt zu uns, ich gebe dir meine Sicherheit. Nicht irgendeine unzuverlässige, volatile Sicherheit dieser Welt. Dinge, die in einem Augenblick wieder verschwinden, sondern meine göttliche Sicherheit. Und du wirst sichere Zeiten haben. Hier ist die Rede von sicheren Zeiten. Nicht nur einen sicheren Augenblick, nicht nur ein paar Tage der Sicherheit, sondern Zeiten der Sicherheit in deinem Leben. Und damit ist auch klar, das muss übernatürlich sein. Wenn wir in Sicherheit leben wollen, dann brauchen wir eine Sicherheit, die unabhängig ist von den Umständen dieser Welt, von dem, was um uns herum passiert, von dem Chaos, das um uns herum herrscht. Und diese Sicherheit gibt uns Gott. Und wenn wir die haben, dann können wir sagen, ja, wir haben sichere Zeiten in unserem Leben, weil wir auf einem festen Fundament stehen, weil Christus unser Anker ist, weil wir uns an ihm festhalten können. Der Herr ruft uns auf und sagt, setz mich an die erste Stelle, weil nur ich zuverlässig bin und treu und mächtig bin, dich zu schützen. Das müssen wir uns in diesen Zeiten immer wieder sagen, immer wieder unseren Blick auf Christus ausrichten und sagen, das ist unsere Sicherheit und nichts anderes. Und dann beschreibt dieser Bibelvers aus Jesaja noch ein bisschen präziser, wie das aussieht. Er sagt, du wirst sichere Zeiten haben und in meiner Bibel steht da ein Doppelpunkt. Das heißt, es geht noch weiter und hier ist die Rede von Reichtum an Heil. Und das ist ein schönes Wort, das ist so ein bisschen antiquiert, so ja, was ist eigentlich damit gemeint? Reichtum an Heil bedeutet nicht in erster Linie Reichtum an materiellen Gütern, sondern Reichtum an geistlichen Gütern. Und jetzt wird mancher vielleicht sagen, ja, hab ich's doch gewusst, ne? Das ist doch irgendwie eine brotlose Kunst, ja, das geht immer nur ums Vertrösten aufs Jenseits und so weiter. Nein, 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 nein. Das Heil Gottes ist sehr konkret und hat sehr konkret etwas mit unserem Leben hier auf der Erde, heute und jetzt und hier zu tun. Das Heil Gottes hat dramatische Auswirkungen auf unser Leben und wir sind durch Christus, haben wir Anteil daran bekommen. Heil bedeutet, errettet zu sein. Heil bedeutet, herausgenommen worden zu sein aus dieser Welt, hineingenommen in das Reich Gottes. Heil bedeutet heil sein im weitesten Sinne, gesund sein, ganz sein, als ganze Persönlichkeit. All das möchte der Herr uns geben. Wenn wir unser Leben Jesus geben, dann beginnt etwas Neues in unserem Leben. Wir verändern uns, äußerlich vielleicht nicht, aber innerlich. Wir bekommen neues Leben, wir verändern uns charakterlich, wir verändern uns in unserem Sein und merken, der Herr bringt Dinge auf. Auch Dinge, die irgendwie auseinandergerissen worden sind, wieder zusammen. Er heilt unsere Verletzungen, er näht die Wunden zu und er macht uns zu den Menschen, die er von Anfang an in uns gesehen hat. Und darin eingeschlossen, in das Heil Christi eingeschlossen, sind Vergebung von Sünden, Erlösung von Schuld. Und weißt du, was gibt es Schöneres, als zu wissen, wo man mit seiner Schuld hin kann? Was gibt es Besseres, als zu erleben, dass man frei sein kann von einem schlechten Gewissen, weil einem die Schuld vergeben worden ist? Weißt du, viele Leute laufen da draußen rum und die fragen sich, wohin mit meiner Schuld? Wohin mit dem, was ich getan habe? Wohin damit? Und der Herr sagt, du kannst mir das geben, ich vergebe dir und ich stelle dich wieder her. Freiheit von einem schlechten Gewissen, Freiheit von Ängsten, von Unsicherheiten, übernatürlicher Friede und eine Freude, die nur der Herr uns geben kann. Und darin enthalten sind ja auch Versorgung und Gesundheit. Also dieses Heil Gottes ist sehr umfassend. Und im Grunde genommen sucht ja jeder Mensch diese Sicherheit in Form von Heil mit all seinen Aspekten. Und wer das Heil, die Erlösung durch Christus erfahren und angenommen hat, der ist wahrhaftig reich geworden. Aber dann geht das noch weiter. Reichtum an Heil und Weisheit und Klugheit. Das gefällt mir so, dass Weisheit und Klugheit hier mit erwähnt worden sind. Weißt du, wir alle brauchen unbedingt, gerade in dieser Zeit, die Weisheit Gottes in unserem Leben. Ne? Also du brauchst die Weisheit Gottes morgen früh um 8, wenn du an deinem Arbeitsplatz bist. Du brauchst die Weisheit Gottes morgen, wenn du irgendwelche Dinge zu erledigen hast, wenn du beim Amt anzurufen hast, was auch immer du zu tun hast. Wir brauchen die Weisheit Gottes in den Entscheidungen, die wir zu treffen haben. In unseren Familien, in der Arbeit, ich habe es gerade gesagt, für den Umgang mit unseren Finanzen, für unseren Dienst im Reich Gottes, für unseren Umgang mit anderen Menschen. Du brauchst Weisheit morgen früh, wenn du deinem Lieblingskollegen oder deiner Lieblingskollegin gegenüberstehst, ja, und du sagst so, oh Herr, am liebsten, ich weiß auch nicht, ja, gib mir Weisheit, wie ich mit dieser Person umgehen kann. Und das ist sehr konkret und sehr praktisch. Und der Herr möchte uns das schenken. Diese Weisheit kommt nicht aus menschlichen Quellen, sondern ist göttlichen Ursprungs. Und der Herr sagt uns im Jakobusbrief, wenn jemand an Weisheit mangelt, dann soll er Gott darum bitten, der jedem gerne gibt. Gott möchte uns gerne Weisheit für die alltäglichen Dinge geben, für die Entscheidungen, die wir zu treffen haben. Wir sollen nicht Rätsel raten, sondern wir können Gott fragen. Er sagt, hier steht, Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltung. Wenn du Gott fragst, dann sagt er nicht zu dir so, ja, also, das hättest du aber wissen müssen, ne? So, wieso fragst du mich danach? Das ist doch völlig logisch oder so, ne? Sondern Gott gibt dir seine Weisheit. Und manchmal bin ich erstaunt, wie Menschen Entscheidungen treffen und was für Entscheidungen Menschen treffen. Auch manchmal Christen, dass so wichtige Lebensentscheidungen so fast wie nebenbei getroffen werden, ohne Gott wirklich zu fragen, ohne Gott wirklich zu suchen. Ich habe das schon mal gesagt, wenn wir ein neues Auto kaufen oder irgendwas, dann informieren wir uns und dann werden Recherchen im Internet gemacht und so weiter und so fort. Oder wenn wir eine Immobilie kaufen oder was auch immer, da werden Gutachter eingeschaltet und so weiter und so fort. Aber wenn wir wichtige Entscheidungen in unserem Leben treffen sollen, dann machen wir das manchmal so. Ne? So, ach ja, wird schon irgendwie werden, ne? Wen soll ich heiraten oder wo soll ich studieren oder was soll ich für eine Ausbildung machen? Das machen wir manchmal so nonchalant, so nebenbei. Ne? Aber der Herr möchte uns Weisheit geben, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen, gute Entscheidungen für unser ganzes Leben. Ich habe vor längerer Zeit mal das Beispiel von einer Person gehört, also die Person kannte ich nicht persönlich, aber das hat mir jemand erzählt. Der sagte, ja, da war jemand irgendwie in meinem Umfeld oder in der Gemeinde und die Person hatte den Eindruck, ja, Gott möchte was Neues in meinem Leben tun. Gott möchte was Neues tun. Und was hat die Person daraufhin gemacht? Hat ihre Wohnung gekündigt und den ganzen Hausrat verschenkt. Aber was das Neue sein sollte, konnte die Person nicht sagen. Wo es hingehen sollte, konnte die Person nicht sagen. Was sie machen sollte, konnte die Person nicht sagen. Und ich dachte, okay, der Gehorsam war schon mal da, ja, also diesem Eindruck zu folgen, aber der Rest war durchsetzt von Unweisheit und mangelnder Klugheit von Gott. Anstatt zu fragen, Herr, ja, ich mach, was du sagst, wenn du was Neues tun willst, dann öffne mir eine Tür. Anstatt mit Geschwistern darüber zu beten oder auch mal die geistliche Leitung der Gemeinde zu fragen, hat die Person das einfach so gemacht. Ich hatte den Eindruck, 1, 2, 3 und dann stand sie auf der Straße. Also es ist auch hinterher nicht gut ausgegangen. Und ich dachte, oh Mann, und dabei möchte Gott so gerne Weisheit schenken. Er möchte, dass wir wissen, wie wir die Dinge, die er zu uns sagt oder die wir zu entscheiden haben, auf eine gute Art und Weise tun können. Das ist nämlich Weisheit. Weisheit ist nicht in erster Linie intellektuelles Wissen, sondern Weisheit hat damit zu tun, dass wir die Dinge auf die richtige Art und Weise tun und sie richtig umsetzen. Und das möchte Gott uns geben. Und diese göttliche Weisheit wird unserem Leben auch in dieser Zeit eine große Sicherheit geben. Eine große Sicherheit, wenn du weißt, was du vom Herrn her zu tun hast. Damit zusammen hängt Klugheit, er möchte uns auch Reichtum an Klugheit geben. Gott, das geht in eine ähnliche Richtung wie Weisheit. Gott möchte, dass wir in unseren Entscheidungen weise sind, aber dass wir auch klug sind. An einer Stelle im Neuen Testament bemängelt Jesus ja, dass die Menschen dieser Welt manchmal klüger sind als die Kinder Gottes. Ja. Und er gibt dieses Beispiel von dem ungerechten Verwalter, der eigentlich betrogen hat, aber hinterher eine clevere Idee hat und dafür sorgt, dass er, wenn er dann aus der Verwaltung entlassen ist, trotzdem irgendwo bei den Leuten aufgenommen wird und ein Auskommen hat. Und der Eigentümer dieser Güter, der lobt seinen Verwalter, weil er klug war, weil er klug gehandelt hat. Und ich glaube, dass Jesus uns hier nicht zur Hinterziehung und zur Untreue anstacheln wollte, sondern dass er uns aufmerksam machen wollte, dass wir Gott auch um Klugheit bitten können für die Dinge unseres Lebens. Und er benutzt dieses ungewöhnliche Beispiel als Beispiel für Klugheit und wie wir handeln können. Und zusammen mit seiner Weisheit gibt Gott uns göttliche Klugheit und Verständnis in den wichtigen Dingen unseres Lebens und auch in den alltäglichen Dingen. Göttliche Weisheit und Klugheit zusammen geben uns Sicherheit in unserem Leben, dass wir wissen, was wir zu tun haben. Und das Letzte, was ich hier sehe, hier steht, er möchte uns Reichtum an Heil, Weisheit und Klugheit geben. Gott möchte uns Heil, Weisheit und Klugheit nicht nur tröpfchenweise geben, sondern reichlich, überfließend. Du sollst überfließen von diesen, ich nenne sie mal, geistlichen Gütern. Du sollst überfließen davon. Du sollst von diesem Reichtum für dein eigenes Leben reichlich schöpfen, dass du weißt von Gott her, was du tun und was du lassen sollst. Und du sollst so viel Weisheit und Klugheit von Gott haben, dass du auch anderen Menschen, mit denen du zu tun hast, mit deiner Familie, Menschen, um die du dich kümmerst, Menschen in deiner Kleingruppe oder an deinem Arbeitsplatz, wo auch immer, dass du auch anderen Menschen damit dienen kannst, dass sie etwas haben, so von diesem Reichtum, den Gott in dein eigenes Leben hineinlegt und dass du zum Segen wirst für die Menschen, mit denen du zu tun hast. Und all dieser Reichtum, ich habe es eingangs schon gesagt, all dieser Reichtum ist uns in Christus gegeben. Im 1. Korintherbrief lesen wir, aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Und wenn wir Christus haben, dann haben wir Zugang zu diesen göttlichen Quellen. Dann haben wir Zugang zu göttlicher Weisheit, Klugheit, zu diesem göttlichen Heil, das der Herr in unser Leben hineinlegen möchte. Und dann erleben wir Sicherheit auch in Zeiten von Unsicherheit in dieser Welt. Amen.